wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da waren es nur noch zwei. Nur noch zwei Teams sind in der DBBL umgeschlagen und damit herzlich willkommen bei Das Wort zum Spieltag. Ausgabe 5 zum fünften Spieltag der Damenbasketball-Bundesliga Nummer 1 in Alemannia. Mein Name ist Siro und wir starten direkt rein in ein kleines Thema, was mir zugetragen wurde auf Instagram. Wurde jetzt schon zwei, dreimal angefragt, warum denn Team XY noch nicht zu sehen gewesen sei, also jetzt nicht mit kritischem Unterton oder so, das habe ich schon richtig verstanden. Es liegt ein Stück weit einfach daran, dass ich noch nicht alle Porträts bekommen habe und auch ein Stück weit daran, dass manche Teams für mich von der Coverage her nicht in Frage kommen, weil sie keine oder kaum deutsche Spielerin haben und das ist ja unser Fokus. Ich möchte halt einfach, dass das Ganze, da habe ich als Hobbygrafiker ein bisschen einen optischen Anspruch an mich selbst zum Perfektionismus. Da möchte ich, dass das alles schön feinsäuberlich aussieht. Und wenn ich da keine ordentlichen Porträts oder gar keine Porträts habe, dann ist das so. Also für die Spielerinnen, die jetzt das vielleicht betrifft, die sich denken, okay, von meinem Team kam noch nichts, da könnt ihr vielleicht mal nachfragen. Also ich habe schon ja eigentlich fast alle Teams mal angefragt auf Instagram, nicht immer eine Antwort bekommen, nicht immer die Bilder bekommen bisher. Aber wir bleiben da dran. So, und dann sind wir auch schon bei unserem Tagesgeschäft beziehungsweise unserem Wochenendgeschäft, nämlich dem vierten Spieltag. Da gab es den fünften Spieltag. Es gab einen Spielausfall. Marburg gegen Halle musste aufgrund positiver Tests bei den Dolphins abgesagt werden. Wir hoffen natürlich, dass sich das alles in Wohlgefallen auflöste, weil ja Marburg die Mannschaft war, die ja eigentlich den Corona-Reigen letztes Jahr eröffnet hatte in puncto positiver Testergebnisse und verschobene Spiele und so weiter und so fort. Und wir hoffen natürlich, dass wir in dieser Saison davon jetzt in der Folge verschont bleiben und dass Marburg dann auch bald wieder ins Geschehen eingreifen kann. So, apropos ins Geschehen eingreifen. Da sind wir bei Spiel Nummer 1, was ich mir am Wochenende angeschaut habe. Das waren die Baskets Düsseldorf gegen die Baskets Heidelberg. Und das Heimteam hat sich nach Verlängerung mit 79-74 durchgesetzt. Und 79 ist eine tolle Zahl, haben sich die Referees gedacht in dem Spiel, denn wie wäre es denn, wenn wir mal insgesamt 79 Freiwürfe in einem Basketballspiel hätten? Davon 50 auf Seiten von Düsseldorf. Wenn man so ein bisschen überlegt, dann weiß man, dass das ja mindestens 25 Fouls vorauszugehen haben musste, wie auch immer man das jetzt deutsch formulieren müsste. Also es war einfach ein unglaubliches Gemetzel und es war wirklich schwer zuzuschauen, weil das Spiel permanent unterbrochen war. Bei Heidelberg waren dann am Schluss 5 Spielerinnen fouled out. Hat man jetzt auch nicht alle Tage, würde ich behaupten. Und ja, so ist dann auch die Hoffnung auf einen Heidelberger Sieg hinten raus kollabiert und die Führung von 9 Punkten, die man im dritten Viertel hatte, konnte dann nicht gehalten werden. Und am Ende war es dann ein bisschen chaotisch in der Schlussphase und in der Overtime. Hat sich es einfach ausgezahlt, dass Düsseldorf 5 Spielerinnen auf dem Feld hatte in den letzten 1-2 Possessions und Heidelberg halt 4. Also das merkt man dann halt auch. Und Heidelberg hatte große Probleme und das hat man, glaube ich, auch auf Instagram im Video gesehen, Britta Worms zu verteidigen im Post. Die wurde immer wieder gesucht von Düsseldorf und hat da ihren Job extrem abgeklärt und souverän gemacht. Hat da ja auch 26 Punkte gescored und war Topscorerin in dem Spiel und wichtigste Spielerin auf Seiten von Düsseldorf. An der Stelle eine kleine Ode meinerseits an Anja Fuchs-Robetin, aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die sich auch für die WNBA interessieren, wissen. Ich bin ja ein großer Fan von einer Spielerin wie Emma Mesemann oder diesem Spielerinnen-Typ, die High-Post-Creator auf den großen Positionen, die ein exzellentes Passspiel mitbringen. Das ist in der NBA Nikola Jokic, der den Basketball ein Stück weit revolutioniert hat. Und ja, Anja Fuchs-Robetin ist halt auch so eine Spielerin, die bislang 5,4 Assists pro Spiel abgeliefert hat, also 1,83 große Power 4 war das Österreich, Jahrgang 96, also auch noch nicht zu alt. Hat letztes Jahr eine brutal gute Zweitligasaison gespielt für Düsseldorf. Hat vor allem im Aufstiegsfinale gegen Würzburg sowas von komplett dominiert. Im ersten Spiel ein gigantisches Double-Double mit 24 und 11. Im Rückspiel fast ein Triple-Double aufgelegt mit ja, relativ geringer Punktzahl von 7, glaube ich. Aber hat er 11 Assists gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also die hat mir da sehr imponiert, ist immer in Bewegung, hat da ja viel kommuniziert, hat dann auch immer ihren Mitspielerinnen gesagt, wo sie sich hin positionieren können, hat versucht, da Screens zu stellen für freie Würfe, hat selbst bisher, und das muss man dann auch in der Deutlichkeit sagen, eher unterirdische Quoten aufgelegt, also trifft nur 22% überhaupt aus dem Feld. Aber ich glaube, mit ein bisschen Gewöhnung an das Niveau der Bundesliga ist das eine Spielerin, die perspektivisch sehr, sehr, sehr interessant auf diesem Level sein wird. Also das macht wirklich Spaß zuzuschauen. Und mit ein bisschen Zeit und Erfahrung kommt dann sicherlich auch der Wurf dazu. Für Düsseldorf war es jetzt der zweite Heimerfolg in Serie. Das schafft natürlich Selbstvertrauen, vor allem dadurch, dass man Teams geschlagen hat, die ja auch im Tabellenkeller stecken, hat man da gezeigt, okay, das sind die Teams, die wir schlagen können und das sind auch die Teams, die sie schlagen müssen, wenn sie in der Liga bleiben wollen. In diesen Gefilden befindet sich auch der TSV Wasserburg. Das war vor der Saison, ja, nach den ganzen Abgängen eigentlich schon so ein Stück weit zu erwarten, dass es da dieses Jahr nicht um die Meisterschaft gehen würde. Also Wasserburg hat immer noch einen Kader, der da ja nicht im Abstiegskampf stecken sollte, aber da sind sie jetzt halt momentan. Da merkt man, dass die Umstellungen einfach ein Stück weit zu groß sind, dass da sehr viele ja aus der Starting Five weg sind. Also man hat keine Maggie Mulligan mehr, man hat keine Leonie Fiebig mehr, man hat keine Kelly Morton mehr. Und das ist halt der Kern des Teams gewesen, auch wenn Leo letztes Jahr lange verletzt war. Und das schlägt sich halt einfach nieder. Und irgendwann hat man mal so den Eindruck, dass im Wasserburger Spiel so ein Knick drin ist und dass sie sich dann wieder reinarbeiten müssen. Und das war in Herne das dritte Viertel. Da ging wenig bis gar nichts zusammen. Und da ist man dann auch so weit in Rückstand geraten, dass hinten raus, und auch das war ja auf Instagram zu sehen, wie Levke Brodersen, die ein starkes Spiel gemacht hatte, dann gesagt hatte, da haben einfach Energie und Glaube gefehlt, das Ding nochmal umzudrehen. Auf Herner Seite war Laura Zolper super unterwegs, 17 Punkte gemacht, 7 von 13 aus dem Feld geschossen. Dazu noch ein Assist verteilt und wieder 3 Steals geholt. Und das, was ich mir noch auf die Fahnen schreiben muss, ich habe, und da dicke Sorry an der Stelle an Laura Hebecker, ich habe ihre Performance so ein bisschen gechinkst, weil ich das also mit dem ausführlichen Beitrag ein bisschen beschworen hatte auf Instagram, ob sie jetzt ihre, ja, diese Serie, die sie hatte, dass sie sich in jedem Spiel verbessert hat, da fortsetzen kann. Ja, das war nicht der Fall. Also sie hat nur, muss man bei ihr sagen, 3 Punkte gemacht, 1 von 6 aus dem Feld. Da ging dann halt auch wenig zusammen und dass sie für den Teamerfolg elementar ist in dieser Saison, ist auch selbstverständlich als Nationalspielerin. Dann sind wir bei unserem dritten Spiel, die Rotronic Stars Keltern gegen TK Hannover, das Topspiel des Spieltags, also nicht unser Topspiel, oder eins der Topspiele. Keltern mit einer 3-1-Bilanz reingegangen nach der herben Niederlage in der Vorwoche gegen die Rheinland Lions, jetzt zu Hause gegen Hannover verloren mit 86 zu 89, die damit ungeschlagen bleiben. Da sind wir bei, ja, neben den Rheinland Lions, über die wir gleich noch sprechen werden, beim ersten oder zweiten Team, das ungeschlagen ist. Es war ein hochklassiges Spiel, extrem viel Punkte, hohe Trefferquoten und Hannover ist spätestens jetzt in der Gruppe der ernstzunehmenden Titelkandidatinnen etabliert. Also das müssen wir schon sagen. Die Neuverpflichtungen und die Wechsel auf entscheidenden Positionen haben gefruchtet. Das muss man an der Stelle ganz klar konstatieren. Hannover war in dem Spiel meist in Front und konnte sich halt einfach auf Kelly Morton verlassen. Also die Frau ist eigentlich, nicht nur eigentlich, sie ist zu gut für diese Liga. Also ich denke, sie hat halt eine Komfortzone gefunden und wenn ich so gut wäre und es dann so gut laufen würde und ich mit dem Geld zufrieden wäre, dann würde ich da auch bleiben und würde da zocken. Also sie hat jetzt 27 Punkte gemacht, 8 Rebounds geholt, 13 Assists aufgelegt ohne einen einzigen Turnover. Und das ist schon gigantisch bei einer Spielerin, die 35 plus Minuten auf dem Feld steht und eigentlich immer den Ball in der Hand haben will oder muss, um wirklich effizient und gut zu sein. Offball ist sie klar auch einsetzbar, aber ihr Playmaking und ihr Shot Creation sind halt einfach so stark, dass sie den Ball eigentlich geben musst. Und dafür, damit ist sie jetzt in dieser Woche in der jetzt extra für sie einberufenen Rubrik Bestie des Boxscores unsere Nummer 1 und war auch in der letzten Possession entscheidend beteiligt. Keltern hat den Ball mit, ich glaube, 29 Sekunden oder 27 Sekunden auf der Uhr. Beim Stand von 86-86, dann verlegt Richardson ein Layup 86, der Stand. Moten schnappt sich das Ding. Aldona Moravec, die diese Saison bisher 57% ihrer Dreier verwandelt hat, sprintet nach vorne, geht in die Ecke. Moten zieht dann zwei Gegenspielerinnen vorbei, die halt nicht faulen wollen, logischerweise mit ablaufender Shotclock. Und dann Splash aus der Ecke, Ekstase bei Hannover und die zweite Niederlage in Folge bei Keltern und erneut einen ganzen Haufen Punkte sich einschenken lassen. Also da stimmt in der Defense was nicht. Unter der Woche gab es ja auch die Niederlage im Eurocup gegen die London Lions. Also da ist bei Keltern dieses Jahr kein so lockerer Durchmarsch möglich und das ist für die Liga eine gute Nachricht, denn eine spannende, eine ausgeglichene Topgruppe mit einer hohen Talentdichte an der Spitze in der Liga ist eine gute Nachricht. Und dann sind wir last but not least in unseren Kurzberichten beim Spiel der Royal Saar Louis gegen Göttingen. Göttingen unter der Woche im Pokal erfolgreich gewesen gegen Halle, hat dann ja einfach dieser englischen Woche Tribut zollen müssen in der zweiten Halbzeit mit 44-28 verloren. Also da ging nach der Pause wenig bis gar nichts. Addison Richards war bei den Royals stark, 22 Punkte gemacht, 8 von 12 aus dem Feld geschossen bei Göttingen. Die Schlüsselspielerin Jennifer Crowder mit 8 Punkten bei nur 2 von 13 aus dem Feld. Dazu 13 Assists, aber fairerweise müssen wir die 7 Turnover auch mit reinnehmen. Und Göttingen war einfach durch die Bank mit zu schwachen Quoten unterwegs, als dass da ein weiterer Sieg möglich gewesen wäre. So, und damit sind wir bei unserem Feature-Match des 5. Spieltags. Und Feature-Match heißt auch immer gleich Alex. Servus.
Servus, hi.
Du hast gesehen, Angels Nördlingen gegen Rheinland Lions. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, ganz kurz voran. Eigentlich wollte ich mir ja das Spiel Marburg gegen Halle anschauen. Aber das ist ja aus bekannten Gründen ausgefallen. Von meiner Seite auch nochmal alles Gute und gute Besserung an ja, die kranken Spieler oder Spielerinnen und Staffmitglieder. Genau, jetzt kommen wir zum Spiel Nördlingen gegen Rheinland. Beide Teams mussten auf verletzte bzw. angeschlagene Spielerinnen verzichten. Bei Nördlingen waren nur 8 Spielerinnen einsatzbereit. Und auch durch den kurzfristigen Ausfall von Romy Bär waren es bei den Lions auch nur 9. Trotzdem war es ein Megaspiel. Also da ist man einfach nur gerne Basketballfan.
Sicherlich, also war so nicht zu erwarten. Nördlingen beim Heimspiel nur mit 8 Spielerinnen, die überhaupt zum Einsatz kommen konnten. Dann kamen die ungeschlagenen Rheinland Lions, die einen absoluten Lauf haben und trotzdem. Und
trotzdem war es einfach mega spannend, genau. Am Schluss konnten sich trotzdem die Gäste aus dem Rheinland mit 81-75 durchsetzen. Aber die erste Halbzeit war ergebnistechnisch total ausgeglichen, 34-34. Für das Spiel der beiden trifft aber eher das Gegenteil zu. Also Nördlingen hat total aggressiv verteidigt. Die Lions kamen in der Defense oft mal einen Schritt zu spät. Nördlingen kam dadurch zu einfachen Abschlüssen und hatten dadurch auch echt gute Quoten. Also ich meine, zur Halbzeit haben die Kommentatoren gesagt, da waren die Dreier bei über 50%. Das blieb auch über das ganze Spiel unglaublich gut. Die Lions aus dem Rheinland nicht mit den gewohnten Quoten, nicht mit der gewohnten Treffsicherheit, nur 25% aus dem Dreierbereich zur Halbzeit. Liegt natürlich auch an der Defense von Nördlingen, die halt den Lions immer auf den Füßen standen. Egal ob beim Wurf, egal ob in der Zone, waren echt schwierige Würfe dabei. Aber am Brett waren die Lions halt unglaublich stark. 26-6 Rebounds zur Halbzeit. Und da haben sie sich halt auch die zweiten Chancen erarbeitet und die Dinger dann da reingemacht.
Also 6 Rebounds in einer Halbzeit, das ist, ich habe so den Eindruck, dass dieser Podcast mit statistischen super Ausnahmen aufwarten kann. Also im einen Spiel geht es 80 Freiwürfe, im anderen Spiel geht es 6 Rebounds zur Halbzeit, dann wäre man doch eigentlich der Meinung, irgendwann fällt so ein Ding halt mal runter und in die richtigen Hände, aber hatte natürlich auch damit zu tun, dass Mac Wilson bei Nördlingen nicht spielen konnte.
Genau, die Centerin noch immer verletzt, aber ich fand Marina Zinic, die halt jetzt auch auf Center gespielt hat, hat gegen die beiden Großen, Brianna Rollerson und Lisa Koop, richtig gut dagegen gehalten. Es waren eigentlich tolle Duelle im Post, aber trotzdem hat sie das Rebound-Duell gegen die beiden einfach nicht für sich entscheiden können. Und das ist noch positiv ausgedrückt.
Ja, also über das ganze Spiel gesehen ist es natürlich schwierig. Vor allem musst du es halt psychologisch wegstecken, dass du halt jedes Mal den Fehlwurf provozierst mit aggressiver Defense und dann landet der Ball immer beim Gegner und denkst dir, das ist so ein bisschen Sisyphus Arbeit. Also du trägst den Defense-Stein und du rollst den Defense-Stein den Berg hoch und dann rollt der Rebound wieder runter, um mal ein kleines mythologisches und bildungsauftragstechnisches Beispiel reinzuschmeißen. Halbzeit 2 war dann ein bisschen eine andere Story.
Ja, genau, irgendwie ganz anderes Spiel, das jetzt dann auf einmal von den Guards auf beiden Seiten geprägt worden ist. Also hier auch tolle Duelle zwischen Asia Thomas und Joyce Cousins-Smith. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht, aber es ist unglaublich schwer auszusprechen, dieser Name
Ich gehe davon aus,
der
also der,
Französin.
ja, ich denke, dass also der Kommentator von den Rheinland Lions, der müsste es ja eigentlich wissen, der hat Cousin Smith gesagt, aber die ist Französin, deswegen glaube ich, dass der Name Cousin ist vorne dran. Also das würde mein Schulfranzösisch mir raten und Smith ist ja logischerweise der amerikanische Bestandteil vermutlich
Wir
von einem
müssen
Mann,
sie
das
einfach
weiß ich
mal
nicht.
selber persönlich fragen, hätte ich mal gesagt. Naja, auf jeden Fall, die beiden haben No-Look-Pässe rausgehauen, die haben Pässe hinterm Rücken gespielt und die Drives gegeneinander waren auch mega actionreich einfach. Also die ganzen Leute in der Halle oder auch im Livestream, die haben richtig Action geboten bekommen und da ist man einfach gerne Basketball-Fan. Ich wiederhole mich da. Also, ja, die haben sich es einfach richtig gegeben. Am Ende stand die Point Guard der Angels, Asia Thomas, bei 20 Punkten, 7 Assists und nur 2 Turnover. Und Cousin Smith kam auf 18 Punkte, 6 von 11 aus dem Feld und 5 von 5 Freiwürfen. Auch ganz entscheidende, wichtige Freiwürfe zum Schluss. 4 Assists, aber auch 7 Turnover. Also, da hat man vielleicht auch gemerkt, dass Romy Bär fehlt. Wenn es eng wird, dann spielt man den Ball zu ihr. Bei ihr passiert was Gutes und sie stand halt an dem Tag nicht auf dem Feld.
Eigentlich war Joyce Cousins-Smith ja im letzten Spiel gegen Keltern die überragende Frau auf dem Feld, weil sie da halt wirklich auf den Ball gut aufgepasst hat und da auch immer was Sinnvolles passiert ist. Aber du hast tatsächlich die Abwesenheit von Romy Bär gespürt, weil die halt echt nochmal ein beruhigendes und ordnendes Element ist. Allgemein ist das ja keine Mannschaft, die da zum ersten Mal Erstliga-Luft schnuppert, die hier aus lauter 21-Jährigen besteht, die da so ein bisschen naiv rangehen. Du hast auch eine Taylor Wurz in der Mannschaft, die 30 Jahre alt ist und 23 Punkte gemacht hat und das mal auch so auf entspannt bei 8 von 15 aus dem Feld, 4 von 5 ihrer Dreier getroffen. Also die Mannschaft ist schon stacked. Da ist einiges an Talent drin.
Ja, zu Taylor Woods wollte ich auch gerade kommen. Und zwar in der zweiten Halbzeit ja, war die aggressive Verteidigung der Angels auf einmal nicht mehr so da. Die kam jetzt, also diesmal kommen die Angels ein bisschen zu spät zum Closeout. Und die Shooter eben, die du gerade angesprochen hast, Taylor Woods und Pele Giannotti, die beiden, die haben sich einfach bedankt für den Platz an der Dreierlinie und zusammen am Ende 8 von 10 Dreiern getroffen.
Und dabei
Also,
standen sie zur Halbzeit bei 25%.
und ja, das ganze Team stand bei 25% und die beiden haben die Quote mal ordentlich nach oben gedreht. Ja, ich habe dir am Ende des dritten Viertels, habe ich dir geschrieben, dass das Ding hier langsam kippt. Da stand es +11 für die Lions und da dachte ich halt irgendwie, die Angels werden müde. Aber da hatte ich die Finnin Anissa Pounce noch gar nicht auf dem Schirm, weil die hat dann kurz vor der Pause mit einem Dreier verkürzt und konnte dann eigentlich nicht mehr vorbeiwerfen. Also dann war die Pounce-Show am Laufen. Also Dreier mit einer Hand im Gesicht, kein Problem. Verdammt, ich bin 2 Meter hinter der Dreierlinie, mir doch egal. Also sie kam auf 20 Punkte mit 6 von 9 Dreiern und in dieser Phase lief es wirklich einfach viel für Nördlingen. Bis auf eine Sache, und zwar die Centerspielerin, die eine Centerspielerin, muss man fast sagen. Marina Cinic musste nach ihrem 5. Foul auf die Bank und da waren es halt noch 6 Minuten 30 zu spielen. Ja, obwohl Nördling trotzdem nochmal eine kleine Führung sich erspielen konnte, 71 zu 68, kam dann zum Schluss einfach der Lauf der Löwinnen und ja, und dann war das Spiel durch. Also ein 10 zu 0 Lauf, so kurz vor Ende, kann man eigentlich nicht mehr, ja, kann man nicht mehr aufholen, wenn es so knapp ist.
Ja, um mal eine journalistische Plattitüde zu bedienen, im Stile einer Spitzenmannschaft.
Genau, also sie gehen durch schwierige Phasen und können trotzdem solche Spiele noch am Ende rumreißen. Also Ich erinnere noch mal kurz an die Dreierquote, 25% zur Halbzeit, und sie konnten die Zahl auf 52% hochschrauben. Die haben einmal kurz die Ziffern gedreht und ja, und mit 52% verliert man nicht viele Spiele. Ja, aber mit 52% verliert man doch mal ein Spiel, weil Nördlingen hat 52% Dreierquote ebenfalls, hat aber nicht gereicht.
Na, also ein schöner Shootout im bayerischen Lande.
Ja, also ja, ein Shootout und bei den Lions einfach auch Rebound-Duell klar überlegen. Allein Birte Tim und Brianna Rollerson, die beiden holten zusammen 22 Rebounds. Nördlingen als Team kam insgesamt auf 19. Ja, die Lions insgesamt 46.
Und ja, aber immerhin in der zweiten Halbzeit die Leistung ja, verdoppelt Nördlingen. Von 6 auf 13.
Von 6 auf 13, stimmt. Haben sie mehr verdoppelt. Ja, so muss man es auch sehen, tatsächlich. Also eigentlich.
Ja, und das, ich meine, dass das Spiel trotzdem knapp war, dann kann man ja den Boxscore so ein bisschen durchforsten. Selbst wenn man das Spiel nicht gesehen hat, findet man dann Indikatoren. Also man findet 13 Steals bei Nördlingen, man findet 17 Assists, dass der Ball gut gelaufen ist und dass sie halt den Ball auch nicht so oft abgegeben haben. Also die Lions 25 Mal.
13 zu 25 Turnover. Ja, das zeigt auch, dass sie mit jedem Gegner mithalten können. Allein, also die Rheinland Lions haben sich nur 4 Steals ergattern können. Und ja, einfach durch hier Good Defense lead to good offense. Und bei 13 Steals kamen auch einige Fastbreak-Punkte zusammen bei den Nördlingen.
Und das Ding ist halt auch, dass ein Turnover nicht gleich ein Turnover ist. Also ein Live-Ball-Turnover ist ja genau das, was du verhindern willst. Also du möchtest den Ball nicht dem Gegner in die Hände schmeißen, dass du deine Defense nicht aufbauen kannst und dass du halt in Fastbreaks reinläufst. Wenn du einen Ball mal ins Auspasst, gut, dann ist es so. Ne? Also gerade jetzt aktuell, vielleicht fasst dann auf sich noch ein Zuschauer den Ball an, dann muss er 15 Mal abgerubbelt und desinfiziert werden, so wie das in der letzten Saison noch teilweise der Fall war. Das ist Gott sei Dank etwas entspannter jetzt geregelt mittlerweile. Aber das ist halt genau das, was du vermeiden willst. Und wenn du 13 Mal den Ball abgibst und davon halt wirklich nur 4 Steals gezählt werden und du hast eine Shotclock-Violation oder du hast eben die Situation, dass du den Ball auf dem Fuß dribbelst, dann ist das weniger schlimm, als wenn du das Ding halt direkt am Korb abgibst. Ne? Also irgendwie im Aufbau oder so, oder du spielst einen Fehlpass beim Inbounds-Play. Das ist halt eine Katastrophe und das möchtest du vermeiden. Und so hältst du halt auch ein Spiel eng. Und dann hast du noch einen Impact-Player festgemacht in der Defense bei Nördlingen.
Ja, also war ein bisschen unfair, weil die Nördlingen Angels, die haben irgendwie immer mit 6 Leuten verteidigt. Also wie der Coach Tony Imre an der Seitenlinie abgeht und die Energie mit aufs Spielfeld gibt, das ist echt beeindruckend. Ja, und der andere Trainer Mario Zukowski, der hat dann musste mithalten, damit er die Unterzahl in Anführungsstrichen wieder ausgleicht. Und in der entscheidenden Phase pfefferte er sein Jackett einfach in die Ecke und stand dann auch an der Seitenlinie, oder stand nicht, hat dann auch an der Seitenlinie richtig Gas gegeben, um sein Team zum Sieg zu peitschen. Also das war auch sehr actionreich, auch neben dem Platz.
Aber das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Also wir wollen auch in der Regular Season, und ist auch gut, dass es nicht so viele Spiele sind in der Liga. Also du hast 26 Regular-Season-Spiele. Wenn du in der NBA 82 Spiele hast, dann cruist du halt einfach durch so ein Drittel der Spiele durch. Und da hat halt jedes Spiel Bedeutung. Und das ist auch das, was wir sehen wollen. Also wir wollen eigentlich vom ersten Spieltag an die Intensität sehen, die in den Playoffs an den Tag gelegt werden sollte. Und ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen den Spieltag resümieren, und da haben wir jetzt noch gar nicht über das Topspiel gesprochen, der hat schon Bock gemacht, der Spieltag.
Ja, unglaublich enge Liga einfach. Also da kann jeder jeden schlagen. Nördlingen mit 2 Siegen und 3 Niederlagen im Mittelfeld und die können gegen den Spitzenreiter mithalten. Und ja, mit ein bisschen mehr Glück sogar gewinnen. Also es macht einfach richtig Spaß zuzuschauen. Nächste Woche werde ich mir die andere Seite der Tabelle mal anschauen. Und zwar schaue ich mir das Kellerduell die Royals Saar Louis gegen die Baskets Heidelberg an. Das wird dann das nächste Feature-Match und ja, mal gucken, ob die auch Basketball spielen können oder warum die da unten sind und ob es da vielleicht bergauf geht für eine der beiden Mannschaften.
Ja, also Heidelberg wäre jetzt mal dran, also die war jetzt ein paar Mal wirklich nah an dem Sieg und dann hat es aus verschiedenen Gründen nicht gereicht und ich denke, dass die in der Lage sein werden, den Bock umzustoßen. Da mache ich mal eine Bold Prediction und sage, Heidelberg gewinnt das Spiel. Als Information für unsere Hörerinnen und Hörer, der gute Alex hat mich vor dem Spieltag angeschrieben, ich dachte, oder am Sonntag war es, glaube ich.
Am Sonntag,
ja. Bold Prediction, es wird am Ende dieses Spieltags keine ungeschlagene Mannschaft mehr geben. Da jetzt nochmal ganz kurz zurückspulen, bis am Anfang dieses Podcasts, es sind noch zwei Mannschaften. Aber, was wir auf jeden Fall sagen können.
So schlecht war ich da gar nicht.
Ja, stimmt. Im Topspiel hast du dann doch.
Waren alles enge Spiele, genau.
Ja, aber meine Bold Prediction ist, und da schauen wir schon auf das nächste Topspiel, da spielt Hannover gegen die Rheinland Lions. Ich bin immer geneigt, Rheinland zu sagen, wegen Lions. Aber es sind natürlich die Rheinland Lions. Und das heißt, wir werden mit Sicherheit nur noch ein Team haben, das ungeschlagen sein wird. Alex, ich nagel dich mal fest, wer gewinnt das Spiel?
Die Lions.
Dann muss ich mit den Luchsen gehen.
Bin gespannt, was nächste Woche ist.
Bin ich auch. Und ich bin gespannt, was du dann von Heidelberg gegen Saarlouis zu berichten hast. Alex, vielen Dank und bis nächste Woche.
Ciao, bis nächste Woche.
Last but not least sind wir dann bei unserem Topspiel angelangt. Das war in dieser Woche ein Glücksgriff. Das war das Heimspiel der Panthers Osnabrück gegen die Eisvögel Freiburg, die bis dato ungeschlagen waren. Ihr merkt schon, Vergangenheitstempus, das hat sich geändert. Wie das Ganze passiert ist, versuche ich jetzt kurz aufzudröseln und danach gehen wir es mit Emma Eichmeier von den Panthers nochmal genauer durch. Man kann, denke ich, den Start mit Fug und Recht als Stolperstart bezeichnen. Also beide Mannschaften haben relativ lange gebraucht, um die ersten Scores aufs Board zu bringen. Dann hatte Osnabrück einen Lauf, Freiburg einen Gegenlauf und am Ende des ersten Viertels stand es 18-16 für das Heimteam. Verschiedenen Läufe, diese Scoring Spurts, wie man da im Englischen sagt, die haben sich eigentlich durch das Spiel durchgezogen. Und gerade hinten raus war es dann wirklich so, dass es hin und her ging und beide Mannschaften immer unterschiedliche Erfolgserlebnisse verbuchen konnten. Und so es einfach eine extrem attraktive, schnelle, unterhaltsame Partie war. Und ich denke, dass jeder Zuschauer, jede Zuschauerin, die da in der Halle war, voll auf ihre Kosten gekommen ist, beziehungsweise gekommen sind. Im zweiten Viertel hatte Osnabrück relativ schnell 4 Teamfouls, nach einer Minute nämlich schon. Und Freiburg konnte dann einfach mit dem schnellen Spiel an einem 16-6 Lauf ein bisschen davonziehen. Also Freiburg hat in dem Spiel vermehrt aufs Tempo gedrückt. Man hatte so den Eindruck, die würden gerne das Spiel so schnell wie möglich entscheiden und einfach weiterhin Gas geben mit der kurzen Rotation, die sie aktuell zur Verfügung haben. Bei Osnabrück sah das ein bisschen anders aus. Da hatte man eher den Eindruck, dass da durch kontrollierte Ballbewegung zum Erfolg gekommen werden will. Und die konnten dann diesen 16-6 Lauf mit einem 19-0 Lauf beantworten und dann hat Freiburg wieder 11 am Stück gemacht. Also dieses zweite Viertel war wirklich Hochgeschwindigkeitsbasketball in beide Richtungen mit dem besseren Ende für Freiburg. Und man hatte auch den Eindruck, dass, wenn es den Eisvögeln gelingt, den Panthers ihr Spiel aufzuzwingen, dass es dann am Ende den Saisonsieg Nummer 5 geben würde. Die 7 Punkte Vorsprung hat Freiburg dann in der zweiten Halbzeit relativ lang gehalten, zwischenzeitlich auf plus 10 davongezogen und ja, dann auch mit 8 Punkten Vorsprung ins letzte Viertel gegangen. Und da haben sich dann die Panthers berappelt, haben sich so Stück für Stück in Schlagdistanz gekämpft. 6 Minuten vor Ende auf 5 Punkte rangekommen, um dann kurz danach auszugleichen. Allerdings war dann Freiburg wieder in der Lage zurückzuschlagen. 5 Punkte Vorsprung mit knapp einer Minute auf der Uhr. Und dann hat Jenny Strotzig sich ein Herz genommen und den Ball und einen Dreier. Und dann stand es 70-70. Knapp 10, 15 Sekunden vor Schluss ist nicht ganz klar, weil die Anzeige nicht so mitgespielt hat, wie man sich das als Zuschauer gerne wünschen würde. Aber wie dem auch sei, es ging in die Verlängerung. Und da hatten dann die Panthers das Momentum auf ihrer Seite. 75-50 geführt mit 1:30 noch auf der Uhr. Freiburg überhaupt nicht scoren können in dieser Verlängerung. Also da ging überhaupt nichts mehr zusammen. Und dann haben die Panthers in Transition ein bisschen gepennt. Pauline Meyer kriegt den freien Dreier und den hat sie sich dann nicht nehmen lassen. 75-75, nochmal Verlängerung. Und dann hieß es wirklich anschnallen. Also die erste Verlängerung ging 5-5 aus, die zweite dann 20-11. Also da gab es dann 31 Punkte in 5 Minuten. Und die kamen für Osnabrück tatsächlich hauptsächlich von der Freiwurflinie. Also man hatte, das hat den Anschein gemacht, als müssten die Freiburgerinnen dem hohen Tempo Tribut zollen und mussten sich dann immer wieder mit Fouls behelfen. Und die Panthers wirkten dann ein Stück weit frischer und konnten dann davonziehen und letzten Endes dann auch mit 9 Punkten Unterschied gewinnen. Und dementsprechend erschöpft und glücklich, glaube ich, ist Emma Eichmeier nach diesem Spiel. Hi, Emma.
Hi.
Wie geht's schon? Hast du schon regenerieren können?
Nee, auf keinen Fall. Also bei 50 Minuten Basketball, nach zwei Verlängerungen, da braucht man auf jeden Fall ein bisschen Zeit für den Körper, dass da wieder in Schwung kommt. Aber ja, es geht.
Vor allem bist du ja nach dem 3x3 Sommer überhaupt nicht mehr gewohnt, so lange auf dem Feld zu stehen, oder? Also 10 Minuten, meistens ja dann mit Wechseln, so 7, 8 Minuten, ist dann
Ja.
schon nochmal ein anderer Anspruch, ne?
Ja, ist auf jeden Fall echt lang. Das merkt man dann auch. Vor allem, dass auch nicht nur der Sauerstoff in den Beinen fehlt, sondern dann auch manchmal bei der einen oder anderen Situation im Kopf.
Das lokaler und ja, allgemeiner Sauerstoffmangel.
Ja, genau.
Das, ich habe ja sehr, sehr viel 3x3 verfolgt im Sommer und wir haben auch auf dem Instagram-Account sehr, sehr viel Coverage gehabt. Was ist denn dein Resümee aus eigener Sicht als ja dann doch schon erfahrene 3x3-Spielerin? Du warst ja dann auch damals bei den Youth Olympics mit dabei schon.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, der Sommer war an sich schon recht erfolgreich. Also man merkt, es kommt Bewegung in die Sache. Besonders natürlich die U18 und die Damen haben ordentlich was reißen können, was uns auch alle freut. Aber auch sonst U21 und U23 fand ich, war auch wieder viel drin. Man hat natürlich gemerkt, wo so der Schwerpunkt drauf liegt in dem Sommer. Da sind es natürlich nicht unbedingt die Nations League, sondern natürlich mehr die WMs. Und die EMs, ja, aber ich glaube, an sich kann man schon echt zufrieden sein. Als Spieler war es man auf jeden Fall.
Welche Skills oder Moves nimmst du mit in die Halle, in die DBBL?
Also ich glaube vor allem die Finisher am Brett und vor allem halt die Stabilität dabei, also ne, nicht so schnell vom Kontakt wegzuschrecken, weil es halt im 3x3 ja ein bisschen mehr Kontakt auch gibt. Deswegen würde ich sagen, es ist vor allem der Zug zum Korb, aber auch das schnelle Umschalten. Also das merkt man schon, dass man schnell den Blick irgendwie auf Offense, Defense hat, ne, wo muss ich hin? Ja, das habe ich mitgenommen.
Vor allem hilft natürlich nach eigenem Rebound, nach Defensive Rebound, sowohl beim 3x3 als auch in der Halle des Spielern schnell zu machen, ne? Also das ist ja was, was ja Frieda auch auszeichnet bei euch und andere Spielerinnen ja auch. Und das natürlich ein Stück weit vermutlich auch Teamfokus ist bei euch, oder?
Ja, genau. Also das merkt man auch dadurch, dass wir auch eine relativ junge Mannschaft sind, ist das schon immer dabei, immer direkt nach vorne zu spielen, ja.
Ja, ihr seid jung, ihr könnt noch rennen.
Ja, noch. Wenn wir weiter so zwei Verlängerungen immer machen, dann irgendwann nicht mehr. Aber.
Dann irgendwann nicht mehr, das stimmt. Für dich ist es ja, wenn ich da jetzt nicht fehlinformiert bin, die erste volle Saison im Kader der ersten DBBL. Du hast ja letzte Saison noch in der Academy ausgeholfen oder gespielt in der zweiten Liga. Ist die Situation, so wie es in Osnabrück gegeben ist, mit einer WNBL-Mannschaft, mit einer Zweitligamannschaft und einer Erstligamannschaft optimal für die Entwicklung von heimischen jungen Spielerinnen und Talenten?
Ja, absolut. Also ich finde, wir haben da auch einige Beispiele natürlich dafür, die dafür sprechen. Ich habe davon profitiert, Frieda, auch viele andere, die jetzt noch in der Academy sind. Da sieht man schon, die sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das profitiert sich. Als wir noch zweite Liga gespielt haben, da hatten wir auch die zweite Dame in der ersten Regionalliga. Das war noch, wo ich quasi gerade angefangen habe, im Seniorenbereich zu spielen. Und das hat immer geholfen. Also einfach Spielpraxis zu bekommen, so viel es geht, und aber auch dazu noch auf einem Niveau, was vielleicht noch ein bisschen zu hoch für einen selber ist, schon ja reinschnuppern zu können, das hilft auf jeden Fall und das zieht halt auch einfach die Talente an. Also dadurch hat man dann auch eben eine größere Menge an Spielerinnen, die nach Osnabrück kommen wollen, weil die halt sehen, hier habe ich mehrere Möglichkeiten.
Ja, also weiter das prominente Beispiel sicherlich Jenny Strotzig oder eben Frieda Bühner jetzt, die in der letzten Saison dazugestoßen ist. Die
Genau.
Durchlässigkeit ist auch relativ hoch, also jetzt nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Also es gibt jetzt auch erfahrene Spielerinnen aus der ersten Reihe, die zurückgetreten sind in die zweite Reihe und da Platz gemacht haben für euch, also eine Millie Knopp oder eine Tonja Dölle, die ja letztes Jahr noch fest zum Erstligakader gehört haben. Und ja, wie würdest du denn den Kader in der Saison einschätzen durch, ich denke, die Verpflichtung von Jill Townsend hat sich jetzt schon bezahlt gemacht, also die macht sich super bei euch in der Mannschaft. Wie würdest du den Kader denn einschätzen, auch gerade mit dem internen Fortschritt, die den Spielerinnen wie du, Frieda oder Jenny gemacht haben?
Ich schätze uns weiterentwickelter ein, als wir es letzte Saison beispielsweise waren. Also wir haben alle schon einen Schritt im Sommer gemacht und auch in der letzten Saison, dass wir dann halt eben dazu, dass eben wir noch Jill haben, Sam, Eva und Millie neben uns quasi Osnabrücker Jungtalenten, würde ich uns jetzt einfach mal bezeichnen. Das ist schon eigentlich eine ganz gute Kraft, finde ich. Was natürlich, was man auch sieht, ist natürlich auch, dass wir ein bisschen ja, schmal sind mit 9 Spielerinnen jetzt im Kader. Ja, aber letztendlich, glaube ich, können wir uns da ganz gut engagieren und zusammen wird man das auch sowieso hinkriegen. Und vor allem ist dadurch halt der Fokus auch noch mehr auf jungen deutschen Spielern, was uns sowieso zugutekommt und ich glaube, was sich dann auch langfristig bezahlt macht.
Ja, das glaube ich auch. Also letzte Saison ist ja Frieda auch unter der Saison zu euch gestoßen. Ja, ein Stück weit auch dadurch gegeben, dass er keine WNBL gewesen ist und sie dann irgendwie noch einen Platz gebraucht hat, wo sie sich austoben kann und dann ein bisschen DBBL spielen konnte. So nebenher halt, wie man das so macht.
Ja, eben.
Ihr wart ja letzte Saison, ja, Überraschungszweite kann man schon sagen. Also in den Playoffs habt ihr ja gute Leistungen gezeigt und das war ja auch verdient, dass ihr ins Finale gekommen seid. Aber vor der Saison hat man nicht unbedingt damit rechnen können. Also es war ja auch eine Saison jetzt nicht wie jede andere, die letzte.
Ja.
Und jetzt steht ihr nach 5 Spielen bei einer Bilanz von 3 Siegen und 2 Niederlagen und damit eigentlich voll im Soll, denke ich. Ziel wird vermutlich sein, auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen und da dann halt schauen, wie weit es geht, oder?
Ja, genau. Also Playoffs sind auf jeden Fall unser Ziel. Und ja, Playoffs haben immer ihre eigenen Regeln. Was jetzt letztendlich dabei rauskommt, werden wir dann sehen. Aber unser Ziel ist es auch, so weit wie möglich zu kommen und halt auch am Erfolg von letztem Jahr anzuknüpfen. Also wir sagen jetzt nicht gut, für alle, auch für uns natürlich ein bisschen Überraschungs-Vize-Deutscher Meister, jetzt ja mal schauen, wie weit wir überhaupt jetzt kommen, sondern das ist auch schon unser Maßstab. Und wir wollen halt das Beste draus machen.
Ja, also finde ich auch vernünftig. Ich meine, verschlechtern möchte man sich nie.
Nee,
das ist genau. Ja die Frage,
ja.
Wie realistisch es ist, das zu wiederholen. Also in der Spitze ist die Liga auf jeden Fall stärker geworden. Also Hannover rückt so ein bisschen auch dank der Verpflichtungen aus Wasserburg an die Stelle des Rekordmeisters aus Bayern. Natürlich die Rheinland Lions sind absolutes Kaliber, die in die Liga gekommen sind. Keltern ist es auch nicht viel schlechter geworden. Ja, also da ist die Spitze schon, also da wird es dünn oben, die Luft wird dünn. Aber naja, wie du sagst, also in den Playoffs ist sicherlich alles möglich und in einem guten Matchup kann man sicherlich auch eins der Top-Teams schlagen. Was sind denn deine persönlichen Ziele für diese Saison? Also was möchtest du erreichen? Welche Schlagzeile möchtest du denn gerne in der, was ist das, neue Osnabrücker Zeitung über dich lesen?
Also am liebsten würde ich natürlich lesen, Panthers sind deutscher Meister. Für mich persönlich, rein basketballerisch natürlich, ich möchte mein Skillset natürlich erweitern. Ich möchte mich ein bisschen, auch überall ein bisschen verbessern. Also Luft ist natürlich überall, besonders natürlich mein Wurf. Vielleicht auch mal ein paar Drives mit rechts. gibt es natürlich auch viel, aber vor allem möchte ich halt auch die Saison, das habe ich letzte Saison gemerkt, was auch vor allem wichtig ist, die mentale Stärke, dass ich mich da irgendwie ein bisschen verbessere auch, dass ich immer auch kopfmäßig fit bin und halt dann auch eben vielleicht wieder 2 Overtimes auch kopfmäßig durchstehe. Das, finde ich, spielt genauso viel rein wie das Körperliche. Und vor allem auch auf H3 mich ein bisschen zu etablieren. Auf der Position 4 habe ich jetzt die letzten Jahre am meisten her gespielt und ja, auch größentechnisch kommt bei mir natürlich jetzt nichts mehr. Von daher ist das dann mehr oder weniger ausgeschöpft. Aber auf H3, denke ich, ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und das möchte ich auch entsprechend nutzen.
Wenn du sagst, mentale Stärke, welche Probleme hast du denn da bei dir festgestellt? Also, dass du nicht in der Lage bist, dich zu konzentrieren, dass da schlampige Pässe reinkommen, dass da Ballverluste reinkommen, weil du gedanklich abgelenkt bist oder welche...
Ja, also, hat dich da beschäftigt? Ja, vor allem die, das vor den Spielen oder nach den Spielen. Also auf dem Spielfeld natürlich auch, aber das kriegt man auch immer rein, vor allem durch Teamwork. Aber auch ich war jetzt in den letzten 1-2 Saisons halt in der Rolle, wo ich so langsam von einer Rollenspielerin ja immer weiter zu einer Führungsspielerin komme oder immer mehr Spielzeit. Und dass man da halt eben nicht mehr von der, ja, vom Rookie, der sich noch Fehler erlauben kann oder wo erstmal noch keine Erwartungen da sind, zu einer Spielerin entwickelt, wo halt eben Erwartungen vom Trainer auch kommen. Dass man halt eben sich selber da jetzt nicht den Druck macht oder kaum erfüllt man diese Erwartungen nicht an sich selbst oder vom Trainer, dass man dann direkt ein bisschen in die Unsicherheit verfällt und so. Es war, da hatte ich jetzt noch nicht, also nicht die Riesenprobleme, aber ich habe einfach gemerkt, auch ohne Fans, dass das schon eine Sache ist, wo man irgendwie fit sein muss und was einen auch beeinflussen kann. Vor allem halt vor wichtigen Spielen dann auch. Ja, genau. Und daran wollte ich auch oder will ich auch vor allem immer weiter arbeiten, weil ja, meine Rolle wird halt eher jetzt größer und darauf will ich mich halt auch vorbereiten, dass ich da dann eben auch drauf, ja, dass ich das damit auch umgehen kann.
Und jetzt hast du noch den Drive mit rechts angesprochen. Bist du eigentlich Links- oder Rechtshänderin?
Ich bin Rechtshänderin.
Ja, das wundert mich nämlich so. Also das Finish mit links ist ja exzellent. Das ist mir beim 3x3 schon aufgefallen. Das war auch so beim Handball früher meine Schwäche. Ich bin immer über den linken Arm gegangen, obwohl ich Rechtshänder bin. Und dann ist es schwieriger zu werfen. Natürlich habe ich trotzdem mit der rechten Hand geworfen. Mit der linken Hand kann ich also werfen. Das sieht nicht aus wie eine Wurfbewegung, was da rauskommt. Also da ist auch keine Kraft dahinter. Beim Basketball sollte man natürlich beidhändig finishen können. Ist das ja einfach so ein Muster, was bei dir im Kopf drin ist, dass du einfach gern zur linken Hand ziehst? Also der Klassiker ist ja bei LeBron James immer gewesen, geht er zu der Seite, dann nimmt er den Pull-up, geht er zur anderen Seite, dann zieht er zum Korb. Mm. Und bei dir kann man sich darauf einstellen, dass du zu deiner linken Hand willst, obwohl es deine Offhand ist. Woran liegt das?
Ja, gute Frage. Also es hat sich, glaube ich, einfach irgendwann so reingeschlichen. Also ich glaube, ich kann nicht genau sagen, wann das passiert ist, aber wahrscheinlich so Jugend, WNBL-Zeit, wo ich vielleicht eher mit links penetriert bin, um dann mit einem Handwechsel auf rechts zu kommen und dann mit der Zeit immer gemerkt habe, links komme ich vorbei. Ich glaube, es hat sich wirklich einfach so eingeschlichen, dass es auch wirklich, weil das einfach nur unterbewusst ist. Weil ich würde nicht behaupten, dass meine rechte Hand schwächer ist als meine linke, vor allem als Rechtshänderin nicht. Also meine Korbleger rechts sind eigentlich genauso sicher wie links. Aber ich glaube, es ist einfach unterbewusst, dass ich immer wieder nach links will, wo ich mir dann auch die ein oder anderen Späße von meinen Mitspielern nochmal anhören muss im Training, die das natürlich am besten wissen. Aber ja, ich glaube, es ist einfach unterbewusst und da muss ich mich auf jeden Fall auch mehr zwingen, mit rechts halt einfach mal was zu machen.
Weil der Drive ist ja vor allem in der Saison eine deiner Stärken. Also ich habe den Shotchart ja mal aufgerufen und wir werden den auch zum Podcast dazu posten, einfach weil es ganz interessant ist. Da sieht man in allen Bereichen außerhalb der Zone oder in Ringnähe stehst du bei 0 von 1 oder 0 von 2 in der Saison, aber dann am Ring bzw. in der Zone bei 13 von 24, was ja eine ordentliche Quote ist. Das funktioniert meiner Meinung nach halt nur so lange, wie du größere Spielerinnen um dich rum hast, die halt auch die Würfe von draußen nehmen. Ne? Also ein Dreierversuch in 4 Spielen ist jetzt nicht so viel. Ja, das Glück eben, Frieda nimmt gerne Würfe von draußen, Milica Čujić nimmt gerne Würfe von draußen, Sam Führing macht das auch ganz gerne. Ist halt, irgendwann kann man sich vielleicht so ein bisschen drauf einstellen, okay, gerade wenn man weiß, die linke Hand ist so die bevorzugte Hand, dann wirst du den Wurf als Antwort liefern müssen. Wie bereitest du dich darauf vor?
Ja, genau, auf jeden Fall. Ohne jetzt Gegnern Tipps geben zu wollen, ist das natürlich schon was.
Es hört keiner den Podcast, keine Sorge.
Nee, genau. da muss ich auf jeden Fall auch darauf vorbereitet sein. Deswegen bin ich auch immer wieder dabei, halt die Situation irgendwie besser lesen zu können und vor allem an meinem Wurf zu arbeiten. Aber auch das ist, glaube ich, ja dadurch, dass halt jetzt Sam, Frieda und auch sonst hatten wir mal häufig auch Große, die gerne von außen auch was machen. Und eben ich, wo ich jetzt die letzten Jahre auch viel gespielt habe, dann halt eben diejenige war, die dann mehr drin war. Und ich glaube, das ist dann halt auch so ein Automatismus geworden, dass ich dann halt eben wusste, gut, ich bin jetzt nicht die erste Option draußen. Und deswegen sage ich auch, muss ich halt vor allem als 3 daran mehr arbeiten, dass ich das wieder reinkriege, ne, eher nach außen zu gehen, und von da meine Würfe zu nehmen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch kommt und ich arbeite auf jeden Fall dran. Wie du sagst, solange wir auch Sam und Frieda draußen als Wurfgeschütze haben, passt das auch ganz gut. Und dann mal sehen, wie es sich noch so entwickelt.
Und wichtig ist ja auch, dass man das nicht forciert und dass man es nicht forcieren kann. Ne? Genau. Also wenn du dann einfach anfängst, irgendwelche Stepback-Dreier zu nehmen, dann sitzt du wahrscheinlich schneller auf der Bank, als es dir lieb ist. Es ist natürlich auch ein bisschen aus der Situation raus.
Ja, genau.
Geboten. Ne? Von daher passt das ja. Aber der Teamerfolg ist ja da und du hast ja auch im letzten Spiel jetzt in den 38 Minuten, die du abgerissen hast gegen Freiburg, deine beste Saisonleistung bisher gehabt, was das Scoring anging. 5 von 8 aus dem Feld geschossen und 13 Punkte gemacht. Also das ist ja dann sehr, sehr verlässlich. Also wenn du den Ball in Korbnähe bekommst, dann kann man eigentlich zu 50% davon ausgehen, dass das Ding im Korb landet. Von daher ist das ja schon mal eine tolle Geschichte. Und was mir bei dir auch aufgefallen ist und das auch letztes Jahr schon, und da habe ich mich auch mit Florian damals beim Scouting von Frieda beraten, ist uns aufgefallen, dass du halt viel größer spielst, als du bist. Das ist halt wahrscheinlich vermutlich die Erfahrung, einfach auf der 4 gewesen zu sein, aber dass du dich halt auch ja, reinhaust gegen größere Gegenspielerinnen, auch in der Lage bist, da Rebounds zu holen durch ein gutes Timing, auch durch eine gute Sprungkraft. Also das ist ja auch eine Stärke, die du mitbringst. Okay, ja, zum gestrigen Spiel dann einfach noch kurz. Man hatte so, ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt und ich sage auch gern, man hatte den Eindruck, also ich hatte den Eindruck, dass ihr im vierten Viertel, als ihr da zurückgekommen seid, von dem fast zweistelligen Rückstand und in der Overtime, ja, noch mehr Kraftreserven einfach hatte als die Freiburgerinnen. Wenn man jetzt den Boxscore durchschaut, ja, da waren auf beiden Seiten einige Spielerinnen, die weit über 40 Minuten gespielt haben. Also Jenny Strotzig hält da den Rekord, die hat fast 46 Minuten abgerissen. Bei Freiburg sind es zwei Spielerinnen, Krista Reed und Shiori Yasuma, die 45 Minuten auf dem Feld standen und dann noch zwei weitere Spielerinnen, die über 40 Minuten abgerissen haben. Also da waren schon kurze Rotationen an der Arbeit. Was hat denn deiner Meinung nach dann den Ausschlag zu euren Gunsten gegeben? War es ein Kraftvorteil oder hat sich es einfach über das Momentum und dann aus der Spielsituation heraus so ergeben, dass ihr dann das Ruder in die Hand genommen habt am Schluss?
Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall auch ja, unsere Kraftreserven gewesen. Wir haben halt auch ja, besonders erstes Viertel noch nicht an unserem Limit gespielt, ja, was halt dann auch eher schlecht als gut ist. Also das hat man auch, finde ich, eher auf dem Feld gesehen. Die Freiburger waren uns immer eine Nase voraus. Ja, und das am Ende, ich glaube, wir hatten dann doch schon eine etwas größere Rotation als die Freiburgerinnen selber. Ja, und dann war halt eben entscheidend, dass wir dann vielleicht auch ein bisschen routinierter in einer doppelten Overtime sind. Durch das Spiel in Wasserburg kennen wir die Situation ja schon quasi. Ja. Ob es das jetzt wirklich war, weiß ich nicht. Aber also man hat schon gemerkt, ich würde sagen, viertes Viertel, dass wir uns da in die Verlängerung gerettet haben, ja, war vielleicht in der Situation dann auch mehr Glück als Verstand, wenn man die letzten, ich meine, Jennys Dreier war bombenstark, das ist immer noch für mich der Game-Winning-Shot, der Zweier gegen Kontakt von Jill, der ist da irgendwie reingekullert, aber ich meine, nimmt man natürlich erstmal gerne. Und dann erste Verlängerung war von beiden Teams dann, wo man schon gemerkt hat, die Luft ist raus, aber zweite Verlängerung hat man vor allem gemerkt, finde ich, dass wir ja einfach mehr Kraftreserven haben, das hat man auch am Spiel gesehen. Freiburg hat natürlich auch genau wie wir viele Junge, wo man es dann auch gemerkt hat, der Sauerstoff fehlt, die Entscheidungen werden von jedem schlechter, genau, mehr Turnover. Also am Ende war es dann wirklich, glaube ich, einfach die Kraft, die dann zu unseren Gunsten entschieden hat.
Und vermutlich auch das frenetische Heimpublikum, das dann ja, das so ein bisschen mehr pusht.
Genau, und, ja. Da vergisst also, man das schwere Atmen, ja.
Ja, das stimmt. Aber die Freiburger Fouls am Schluss waren für mich auch so ein Faktor. Also dann immer die Uhr anzuhalten, euch an die Freiwurflinie zu schicken, wo ihr eigentlich über das ganze Spiel hinweg sehr, sehr sicher gewesen seid. Also von der Quote her haben sich die Teams zwar jetzt nicht viel geschenkt. Also ihr habt 20 von 26 gemacht, Freiburg 19 von 29. Also da wart ihr schon ja, stärker unterwegs. Aber trotzdem ist ja die Punktzahl im Prinzip identisch gewesen von der Freiwurflinie. Von daher war das meiner Meinung nach halt einfach hinten raus die Tatsache, dass ihr dann auch die Chance hattet, ruhige Punkte zu machen. Man hat dann an der Freiwurflinie die Chance, mal durchzuatmen. Und ist natürlich dann einfacher, zwei Freiwürfe aus einem ruhigen Stand zu nehmen, als einen Pull-Up-Wurf aus dem Lauf oder einen Floater aus dem Lauf. Und das sind eben die Würfe, die Freiburg nehmen musste. Und die waren dann halt einfach undankbar hinten raus. Und so, ja, was, da würde ich sogar mit dir mitgehen, ein bisschen glücklicher Heimsieg, aber letzten Endes über die Leistung in der Verlängerung auch verdient. Also ab dem dritten Viertel sah das bei euch deutlich besser aus als bei Freiburg, auch wenn es, ja, es war jetzt kein glücklicher Dreier, den Jenny da getroffen hat, der war jetzt nicht von der Mittellinie oder so, aber trotzdem aus dem Laufen, aus dem Dribbling sind die Würfe schwierig. Was ist denn jetzt die Zielsetzung für die nächsten Spiele? Im nächsten Aufeinandertreffen geht es dann erstmal gegen Göttingen.
Göttingen, ja. Ja, also natürlich vor allem eher jetzt an die zweite Halbzeit anzuknüpfen von gestern. Wir wollen, ja, auswärts Göttingen ist für uns zwar schon immer irgendwie ein Krampf, es war noch nie unser Lieblingsspiel, aber da dann halt vor allem auch einen kühlen Kopf bewahren und ja, die Göttinger auch, die auch oft mit viel Körper in die Sache reingehen, mit genauso viel Körper zu antworten, aber halt vor allem auch ja, sich nicht irgendwie durcheinander bringen lassen von, weiß ich nicht, von Schiedsrichtern, von Gegenspielern, von Mitspielern, von Trainern, alles Mögliche, dass wir da halt einfach unser Ding machen und ja, versuchen uns nicht von irgendwelchen anderen Umständen beeinflussen zu lassen.
Das heißt, wir halten fest, kühlen Kopf bewahren und jetzt wahrscheinlich erstmal kühle Beine bewahren, ab in die Eissonne regenerieren und dann drei Overtimes abreißen in Göttingen. Ja, freuen wir uns drauf. Genau. Emma, vielen Dank für die Zeit, ja, die du dir genommen hast. Viel Erfolg in den nächsten Spielen. Wir drücken die Daumen und dann bis vielleicht demnächst. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Und euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit unserer Ausgabe Nummer 05 vom 5. Spieltag der DBBL. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zur selben Zeit, am selben Ort. Bis dahin, bleibt gesund und sportlich. Servus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.